Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Jakobusbrief, aus dem ersten Kapitel, die ersten drei Verse. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung, Gruß zuvor. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Der Jakobusbrief, der von Jakobus, dem ältesten Bruder unseres Herrn Jesus Christus, wohl um das Jahr 50 nach Christus geschrieben wurde, ist ein sehr praktischer Brief. Es geht in diesem Brief um die Art und Weise der christlichen Lebensführung. Es werden verschiedene Themen angesprochen, unter anderem unsere Stellung den Versuchungen gegenüber, der Umgang mit Reichen und Armen, die Betreuung von Witwen und Waisen, die Bedeutung der guten Werke, der Gebrauch der Zunge, das Wesen göttlicher Weisheit, unsere Stellung zur Welt, das Erdulden von Unrecht, wobei das Erwarten der Wiederkunft Jesu eine entscheidende Rolle spielt, das Verhalten in Krankheitsnöten. Geschrieben wurde dieser Brief als Rundbrief an Judenchristen, die außerhalb des Israellandes lebten, wie es hier heißt, an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Leider hat dieser Brief im Laufe der Kirchengeschichte nicht durchweg die nötige Wertschätzung erhalten. Selbst Luther hat eine Phase gehabt, in der er ein zwiespältiges Verhältnis zum Jakobusbrief gehabt hat. Einerseits vermisste er klare Aussagen in diesem Brief vom Kreuz und von der Auferstehung Jesu, also von den zentralen Heilstatsachen, und sah ihn im Gegensatz zur Rechtfertigungslehre des Paulus. Und auf der anderen Seite hielt er ihn doch wiederum für gut. Der Brief beginnt mit einem Gruß, wie das im Altertum üblich war. Gruß zuvor, so heißt es hier. Und behandelt zunächst das Thema, welche Stellung der Christ denn mancherlei Anfechtungen gegenüber einnehmen soll. Meine lieben Brüder, so heißt es hier, erachtet es für lauter Freude oder auch rundum für Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. In der Geschichte der Gläubigen ist das immer wieder ein wichtiger Gesprächsgegenstand gewesen. Die Anfechtungen oder auch Versuchungen, Glaubensprüfungen, Proben, so kann man es auch übersetzen, denen Christen in ihrem Glaubensleben ausgesetzt sind. Das war immer wieder ein Thema für unsere Glaubensväter und auch für unsere Glaubensmütter. Sie waren weit davon entfernt, ein Leben als Christ sei ein problemfreies Leben, ein leichtes Leben. Im Gegenteil, sie wussten aus eigener Erfahrung, was der Apostel Paulus den Gläubigen schrieb: Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen. Und Petrus schreibt: Lasset euch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, wenn ihr versucht werdet. Als widerführe euch etwas Seltsames. Und von unserem Herrn Jesus Christus heißt es im Propheten Jesaja im 53. Kapitel, er war ein Mann mit Leiden vertraut. Das heißt, das Leiden, die Versuchungen, die Anfechtungen waren ihm nichts Fremdes, im Gegenteil. Er hatte immer wieder damit zu tun. Sein ganzes Erdenleben war ein Leben erfüllt von Leiden, von Nöten. Nicht nur die letzten Stunden am Kreuz können wir darunter einordnen oder müssen wir darunter einordnen, sondern eben sein ganzes Leben war gekennzeichnet von Not und Glaubensprüfungen. Ein Mann mit Leiden vertraut und eine Verkündigung, die dem Menschen ein angenehmes Leben verspricht, wenn sie an Jesus glauben, ist nichts anderes als ein verhängnisvoller Irrtum, eine verhängnisvolle Täuschung. Unser Herr Jesus spricht im Gleichnis vom Sämann von solchen, deren Begeisterung für Jesus bald der Ernüchterung weicht. Ich lese dazu einmal aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, zwei Verse, die Verse 20 und 21. Da geht es um die Erklärung des Gleichnisses. Bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist, der das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt, also man könnte auch sagen, begeistert ist über das, was er da hört. Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendig. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Das heißt, er hat eine ganz falsche Vorstellung vom Reich Gottes, eine falsche Vorstellung von der Nachfolge Jesu. Er denkt, wenn ich zum Glauben an den Herrn Jesus Christus komme, dann wird mein Leben mehr und mehr frei sein von irgendwelchen Problemen und Schwierigkeiten. Es wird ein leichtes, ein angenehmes Leben werden. Und dann kommt die Anfechtung, die Versuchung, die Glaubensprüfungen kommen. Und weil er keine Wurzeln hat, durch den Glauben, keine Wurzeln, die hineinragen in das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus. Darum fällt er dann vom Glauben ab. Schwierigkeiten sollen im Leben eines Christen mit dazu beitragen, dass er im Glauben wächst und sich bewährt. Das lesen wir auch hier innerhalb dieses Abschnittes im ersten Kapitel in Vers 12. Selig, also glückselig, ist der Mann, der die Anfechtung, die Glaubensprüfung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Das ist also eine Kernaussage in diesem Abschnitt. Um dieses Ziel zu erreichen, sorgt Gott dafür, dass es oft sehr bunt in der Nachfolge Jesu zugeht. Jakobus schreibt, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn er in mancherlei Anfechtungen fällt. Das Wort mancherlei kann man eben auch wiedergeben mit bunt. Und wir sagen ja auch schon mal, es geht bunt zu in unserem Leben. Hier haben wir es sowohl zu tun mit der Vielfalt als auch mit der Menge der Probleme. Also es gibt mancherlei Arten von Versuchungen, von Anfechtungen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Mal werden wir von der einen, mal von der anderen Seite angegriffen, angefochten in unserem Glaubensleben. Es handelt sich um eine ganze Anzahl, um eine ganze Menge von Glaubensprüfungen, denen die Gläubigen immer wieder ausgesetzt sind. Und manchmal kommen sie auch auf einmal, kommen nicht nacheinander in großen Abständen, sondern auf einmal. Und dann wird es besonders heftig für uns. Dann kommen sie gehäuft auf uns zu. Manchmal meinen wir in solchen Situationen, wir würden davon erdrückt. Das sind dann die sogenannten bösen Tage, von denen der Apostel Paulus im Epheserbrief spricht. Garstige Tage, so hat jemand sie einmal genannt, sind garstige Tage. Es gibt ruhigere Tage, angenehmere Stunden, aber dann gibt es auch solche bösen Tage, wo wir schwer angefochten sind. Luther hat dazu gesagt, wir sind umgeben hinten und vorne von Anfechtungen und können uns derselben nicht entschlagen. Und Luther hat wahrlich nicht wenig davon erlebt und erfahren. Ganz gewiss, der Apostel Paulus und auch hier Jakobus, der älteste Bruder unseres Herrn Jesus Christus. Er wusste von mancherlei, von bunten Anfechtungen zu sagen. Nun, die Christen damals, an die dieser Brief geschrieben worden ist, hatten es mit mancherlei Glaubensprüfungen zu tun. Da war zum Beispiel die Armut, die ihnen zu schaffen machte. Kapitel 1, Vers 9, ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Das heißt, der Apostel beziehungsweise der Heilige Geist muss sie hier trösten in ihrer schwierigen Situation. Sie waren arm und wurden auch von den Reichen, wie wir gleich noch hören werden, immer wieder bedrängt. Kapitel 5, Vers 4, noch dazu: Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Das heißt also, es waren Leute, die auf ihren täglichen Lohn angewiesen waren, Tagelöhner, so nannte man sie damals, und sie wurden eben von den Reichen oftmals hart bedrängt. Man hielt ihnen ihren Lohn, enthielt ihren Lohn vor, und sie wussten nicht, wie sie durchkommen sollten in ihrer Armut. Das waren schwere Anfechtungen für sie. Sie wurden von ungläubigen Vornehmen bedrückt und bedrängt, unschuldig vor die Gerichte geschleppt, ungerecht verurteilt und um des Namens Christi willen geschmäht und verfolgt. Sie lebten in einer christusfeindlichen Welt. Und von diesen Anfechtungen, von diesen Versuchungen und Glaubensprüfungen wurden sie geradezu umschlossen. Sie konnten zu jeder Zeit plötzlich davon befallen werden. So sagt es ja auch der Liederdichter: Oft kommt Versuchung schnell. Das heißt also, wenn wir am wenigsten damit rechnen, kann uns solch eine Versuchung, solch eine Anfechtung überfallen. Ähnlich wie das auch mit den Fallwinden ist, die über den See Genezareth kommen, urplötzlich, damit hatten es die Jünger ja damals auch zu tun, ohne dass man im Augenblick damit rechnete. So können wir Zeiten der Ruhe und der Stille genießen und plötzlich ist die Anfechtung, plötzlich ist die Glaubensprüfung da. Urplötzlich fällt sie über uns her. So war das auch bei den Christen damals. Und es ist eine Binsenweisheit, dass es kein problemfreies Leben gibt. Wir alle wissen das, aber wir tun es uns sehr schwer damit, das zu akzeptieren. Das ist ein Hauptproblem in unserem Denken. Wir wissen alle, dass es immer wieder und immer wieder Nöte und Probleme geben wird. Anfechtungen in unserem Glaubensleben. Ich spreche jetzt von solchen, die wirklich zu Christus gehören und die damit zu tun haben, immer wieder aufs Neue mit solchen Anfechtungen. Wir wissen das, aber wir haben sehr schwer, das zu akzeptieren, das so anzunehmen und damit auch immer wieder zu rechnen. Es gibt also kein problemfreies Leben. Das weiß jeder von uns. Und auch diejenigen, die nicht an unseren Herrn Jesus Christus glauben, die nicht von Neuem geboren sind, haben es immer wieder mit großen Problemen zu tun. Einer unserer Nachbarn hat in kurzer Zeit zwei seiner Brüder verloren durch Krankheit. Das ist ein bitteres Leid, das über die Familie gekommen ist. Alle Menschen in dieser Welt haben an Nöten und Problemen teil. Da gibt es keine Ausnahmen. Ob hoch oder ob niedrig, spielt gar keine Rolle. Hinzu kommen in der Nachfolge Jesu solche Leiden, die man nicht hätte, wenn man nicht zu Jesus gehören würde. Das sind also die speziellen Leiden um Jesu willen. Da gibt es also die allgemeinen Leiden, an denen jeder Mensch in dieser Welt teil hat, in der einen oder anderen Weise, ganz unterschiedlich. Und dann gibt es die speziellen Nöte und Probleme, mit denen nur diejenigen zu tun haben, die zu Jesus Christus gehören. Sind also Anfechtungen um des Glaubens willen, um der Nachfolge Jesu willen. Da müssen wir unterscheiden, auch die anderen, die allgemeinen Nöte beziehen wir als solche, die zu Jesus gehören, mit hinein. In unser Glaubensleben ordnen sie da ein und versuchen vom Glauben her recht damit umzugehen. Aber es gibt eben auch so ganz spezielle Nöte, also Nöte im engeren Sinne, um der Nachfolge Jesu willen. Verfolgungsleiden beispielsweise oder sonstige Angriffe aus dem Bereich der Finsternis, von denen andere, die nicht an Jesus Christus glauben, nichts zu sagen wissen. Das kennen sie gar nicht. diese Art von Anfechtungen ist ihnen fremd. Man hat es nicht nur mit dem Unverständnis der Menschen ohne Christus zu tun, manchmal auch mit ihrer Feindschaft, sondern auch mit Angriffen von Seiten finsterer Mächte, mit Angriffen von Seiten des Satans, der eine Realität ist. Man spricht ja heute lieber von dem Bösen oder man sagt, dass das Böse, aber dass es einen Teufel gibt, dass es einen Satan gibt, und das bezeugt die Bibel ja mit klaren Worten. Da hat der Herr Jesus ja unmittelbar immer wieder mit zu tun gehabt. Er nennt ihn einen Mörder und er nennt ihn einen Lügner. Das wollen viele gar nicht wahrhaben. Aber diese Welt kann nur verstanden werden unter diesem Vorzeichen, dass es einen Satan gibt. Dass es einen Sündenfall gegeben hat, der die Menschen unter das Joch der Sünde gebracht hat. Und dass es einen Widersacher Gottes gibt, Satan, den Teufel oder wie auch immer in der Bibel bezeichnet wird, die altböse Schlange, listig in ihren Methoden, davon lesen wir ja auch besonders im Epheserbrief. Mächte der Finsternis also, die uns angreifen, die auch manchmal unser Leben antasten wollen, auch das gibt es, aber vor allen Dingen, die uns das innere Leben, das geistliche Leben schwer machen wollen. Der Satan weiß, dass es ihm nicht gelingen kann, ein Gotteskind, jemanden, der wirklich und wahrhaft, wesenhaft zu Christus gehört, also nicht nur ein Bekenner ist nach außen hin, sondern wirklich wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung, Satan weiß, dass er solch einen Menschen letztlich nicht vom Glauben abbringen kann. Aber er kann ihm das Leben schwer machen. Und er kann hier und da dafür sorgen, dass sein Leben unfruchtbar wird oder nicht so fruchtbar, wie es eigentlich sein sollte, durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Das alles kann er verursachen, das kann er tun, und damit haben eben nur Gläubige zu tun. Davon weiß ein Ungläubiger nichts. Solche Anfechtungen und Nöte, Glaubensprüfungen nehmen mit zunehmendem Glaubensalter nicht ab, sondern zu. Also Menschen, die schon lange auf dem Weg mit dem Herrn Jesus Christus sind, können das bezeugen, dass es Anfechtungen gibt in ihrem Leben, die sie früher im jungen Glaubensalter nicht so gekannt haben. Wir denken an einen Abraham, die schwerste Prüfung, Glaubensprüfung kam für ihn zuletzt, nämlich die Opferung seines Sohnes oder die Bereitschaft der Opferung seines Sohnes Isaak. Das kam ganz zum Schluss. Nach diesen Geschichten, so heißt es, so lesen wir, nachdem er dieses und jenes an Nöten und Problemen durchgestanden hatte im Glauben, danach kam die schwerste Prüfung für ihn. Und so kann es sein für einen Gläubigen, dass er im Alter noch einmal ganz besonders stark angefochten ist. Kurz vorm Ziel, ewiger Herrlichkeit. Darauf müssen wir gefasst sein. Die Frage ist also nicht, ob wir es mit Glaubensprüfungen zu tun bekommen, sondern die Frage lautet vielmehr, wie gehen wir damit um? Das ist die entscheidende Frage. Wie gehen wir damit um? Und das ist zunächst einmal das Thema hier im Jakobusbrief, wenn der Apostel Jakobus schreibt, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Er beginnt also hier mit einem Paukenschlag, so möchte man sagen. Achtet es für lauter Freude, rundum für Freude, wenn ihr in mancherlei, in bunte, in vielfältige Schwierigkeiten, Anfechtungen hineingeratet. Wenn wir alles erwarten würden, aber nicht solch eine Aufforderung, wir müssen uns das einmal vorstellen, Jakobus hat hier eine leidende Gemeinde vor sich. Und dann fällt er geradezu mit der Tür ins Haus und kommt mit einer solchen Aussage, mit einer solchen wuchtigen Aussage, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Was wir brauchen, ist doch Trost und nicht ein Wort, das uns zusätzlich noch unter Druck setzt. Hier wird uns doch offensichtlich nicht nur das Getrostsein, sondern sogar die Freude in schwierigen Lebensverhältnissen zur Pflicht gemacht. Zumindest ist das doch der erste Eindruck, den dieses Wort auf uns macht. Doch dieser Eindruck täuscht. Und es würde ja der seelsorgerlichen Art des Wortes Gottes völlig widersprechen, wenn es so wäre. Schon allein die liebevolle Anrede Brüder, oder hier heißt es zusätzlich meine lieben Brüder, verbietet uns ein solches Denken. Wie sollte Jakobus oder besser gesagt unser Herr Jesus Christus selbst nicht ein tiefes Mitleid mit uns haben und empfinden im Blick auf die mancherlei Beschwernisse im Leben seiner Brüder. Er hat uns Brüder genannt, ihr Lieben. So heißt es im Hebräerbrief, dass wir seine Brüder sind. Wenn wir an ihn glauben, sind wir seine Brüder. Sollte er kein Mitleid haben mit seinen Brüdern? Hat ein Herz voller Barmherzigkeit. Im 2. Korintherbrief lesen wir, dass Gott ein Gott alles Trostes ist. Niemand kann uns besser verstehen als der Herr Jesus Christus selbst. Also der Eindruck, den wir zunächst einmal haben, dass wir hier geradezu erschlagen werden von einer Aufforderung, die uns dazu verpflichtet, uns in mancherlei Anfechtungen zu freuen, dieser Eindruck täuscht. Also fragen wir uns zunächst einmal, was ist eigentlich hier nicht gemeint? Was ist nicht gemeint? Zunächst einmal wird hier das Leid nicht verherrlicht. Das geschieht nirgendwo in der Bibel. So heißt es in den Klageliedern des Jeremias, nicht von Herzen betrübt er die Menschen. Das heißt, Gott lässt manches Leid zu, er sorgt dafür, dass wir auch reichlich davon abbekommen als Gemeinde Jesu. Das hat besondere Gründe, aber er tut das niemals gerne, einem Menschen irgendein Leid zuzufügen. Das entspricht nicht seinem innersten Wesen. Das tut er nur zur Not, um bestimmte Ziele damit zu erreichen. Also es ist verkehrt und in der Kirchengeschichte, im Laufe der Kirchengeschichte ist man immer wieder auf solche Irrwege gegangen. Es ist verkehrt, wenn das Leiden an sich verherrlicht wird. Das Leiden ist nötig in dieser Zeit, ist auch letztlich eine Folge des Sündenfalls. Es gäbe kein Leiden in dieser Welt, wenn es den Sündenfall nicht gegeben hätte. Das ist alles im Grunde genommen eine Folge des Sündenfalls. Muss man darüber nachdenken, ob wir sonst diese Welt überhaupt verstehen könnten. Das Leid an sich ist es nicht, sondern was Gott daraus macht, wozu er es benutzt, das ist das Entscheidende. Also es geht hier nicht um eine Verherrlichung des Leidens. Es hat ja manchmal solche Verdrehungen und solche Irrtümer gegeben im Laufe der Geschichte, dass Menschen sich selbst ein Leid zugefügt haben, weil sie dachten, das sei nun etwas besonders Frommes und Geistliches. Also das ist nicht gemeint. Auch geht es hier nicht darum, dass das Böse verharmlost wird, dass das Böse bagatellisiert wird. Wir denken noch einmal zurück an das, was wir am vergangenen Sonntag gehört haben über Josef und seine Brüder. Josef sagt zu seinen Brüdern, ihr habt es böse mit mir gemeint, Gott aber hat es gut mit mir gemeint. Das heißt, er hat das Böse, das ihr mir zugefügt habt, in etwas Segensreiches verwandelt, nicht nur für meine Person, sondern auch für euch selbst und für viele andere. Wir haben den Bezug hergestellt zum Kreuzesgeschehen. Über das Böse, was wir verursacht haben, nämlich all die Leiden Jesu, sein Opfertod, kommt uns ja zugute. Gott macht aus dem Bösen in dieser Welt etwas, was seiner Gemeinde zum Besten dient. Aber das Böse an sich wird nicht verharmlost. Josef sagt nicht zu seinen Brüdern, hört mal ihr Lieben, was ihr da mit mir gemacht habt, war ja alles nicht so schlimm, ich habe das ganz gut weggesteckt. Sondern er nennt es wirklich böse. was böse ist, ist auch böse in den Augen Gottes und war es damals auch für Josef. Aber er deckt es zu durch die Barmherzigkeit Gottes, durch die Vergebung von Seiten Gottes. Es ist also ein Unterschied, ob ich etwas verharmlose, verniedliche, sage, das ist gar nicht so schlimm, oder aber ob ich das Böse nenne und dann die Vergebung darüber ausspreche. Also darum geht es hier auch nicht, dass das Böse verharmlost wird. Auch geht es hier nicht darum, dass wir nicht mehr traurig sein dürfen. Es gibt ja so übergeistliche Leute, die meinen, ein Christ müsse sich auch in jeder notvollen, leidvollen Situation darüber erheben und anfangen, nun Halleluja zu rufen, wenn es der Geist Gottes schenkt, und das will ich nicht ausschließen, dass er das hier und da tut. Im Buch Hiob lesen wir das. Gott wirkt und schenkt auch Loblieder in der Nacht, oder denken wir an den Apostel Paulus und seinen Mitarbeiter Silas im Gefängnis um Mitternacht. Sie haben vielleicht auch eine gewisse Zeit gebraucht, ja. Unter Schmerzen dort in diesem Kerker fingen sie an, Gott zu loben und zu preisen. Das kann Gott geben. Das ist auch unsere Erfahrung, dass er das tut. Dass er uns daran erinnert, dass Gott immer zu loben und immer zu preisen ist und dass wir das dann auch in die Praxis umsetzen können. Dass wir anfangen, Gott zu loben und zu preisen in einer äußerst schwierigen Situation, in der wir uns im Augenblick befinden. Aber das ist kein Gebot. Wir dürfen auch traurig sein. Wir dürfen Gott unsere Not klagen. Wir dürfen Tränen vergießen. Wir dürfen unser Herz vor ihm ausschütten. Von dieser Nüchternheit spricht der Apostel Petrus in seinem ersten Brief. Ich lese uns das einmal vor, im ersten Kapitel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, also von Neuem geboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Wunderbar, ja? Wir haben also ein Erbe im Himmel. Das ist unser Ziel, dass wir dieses Erbe einmal antreten. Weil die Menschen ohne Christus sind arm, sie haben nur dieses kleine Leben hier, das bald zu Ende ist. Und dann erwartet sie das Gericht Gottes. Mehr haben sie nicht. Zu diesem Ziel werden wir, wie Petrus hier sagt, aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt, zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen. Und jetzt kommt es. Die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, wenn es nun unbedingt sein muss, wir sehen auch keine Verherrlichung des Leides hier, sondern wenn es unbedingt sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Das gesteht Petrus also den Gläubigen durchaus zu, dass sie traurig sind in mancherlei Anfechtungen. Also wir fassen zusammen, dieser Vers, den wir hier im Jakobusbrief lesen, bedeutet nicht, dass das Leid verherrlicht wird, dass das Böse verharmlost wird, dass wir nicht mehr traurig sein dürfen. Es heißt auch nicht, hier fühlt lauter Wohlbefinden und Freude. Auch das steht hier nicht. Wir fragen uns, was bedeutet dieses Wort dann? Und da hilft es uns, wenn wir wissen, wie dieses Wort erachten zu verstehen ist. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Dieses Wort hat vom Ursprung die Bedeutung lenken, führen. Und das bedeutet hier in diesem Zusammenhang, lenkt eure Gedanken in eine ganz bestimmte Richtung. Unsere Gefühle können wir oft nicht beeinflussen. Aber wir können unsere Gedanken durch Gottes Gnade, durch die Wirkung des Heiligen Geistes in uns, können wir unsere Gedanken auf eine ganz bestimmte Richtung lenken. Und erkennt immer wieder neu, nehmt also die Wahrheit in euch auf, wie wichtig ist das Wort Gottes. Die Wahrheit des Wortes Gottes, nehmt sie in euch auf, dass Gott mit allem, was er zulässt in eurem Leben, ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt. Also erachtet das, womit ihr es jetzt zu tun habt. Erachtet eure Glaubensprüfung, eure Versuchungen, eure Anfechtung, all die Nöte, die damit verbunden sind. Erachtet sie für lauter Freude insofern, als ihr darüber nachdenkt, eure Gedanken in die Richtung lenkt, dass Gott ein bestimmtes Ziel damit verfolgt. Ein ganz bestimmtes Ziel. In diesen Tagen sagte ein lieber Bruder zu mir, wichtig ist jetzt, dass wir unsere Lektionen lernen. Und er steckt mittendrin im Leid. Wichtig ist, dass wir unsere Lektionen lernen, sagte er zu mir. Und es heißt hier in Vers 3, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Eine andere Übersetzung sagt, und indem ihr erkennt, das ist es also, was die Geschwister tun sollen oder was wichtig für sie ist, sie sollen etwas erkennen. Indem ihr erkennt, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Dass Gott ein ganz bestimmtes Ziel mit der Anfechtung verfolgt. Das sollt ihr jetzt erkennen. Und offensichtlich bedeutet das, dass hier in der Gemeinde ein gewisser Mangel vorhanden war. An dieser Erkenntnis, an dem Nachdenken darüber, was Gott nun eigentlich mit einer bestimmten Anfechtung bezweckt oder überhaupt mit Anfechtungen bezweckt. Das heißt doch, es gibt in solchen Zeiten der Not etwas zu erkennen, es gibt etwas zu lernen. Was es hier zu lernen gab für die Geschwister, das sagt uns Jakobus auch in diesem dritten Vers, sie sollten Geduld lernen. Damit werden wir uns, so Gott will, am kommenden Sonntag noch etwas intensiver befassen. Das ist also etwas ganz Wichtiges in unserem Glaubensleben. Geduld, das heißt drunter bleiben unter den Lasten, die Gott uns auferlegt. Nicht ausbrechen, sondern drunter bleiben, bis Gott sein Ziel erreicht hat. Und sein letztes Ziel lesen wir in den Versen 12, in dem 12. Vers hier. Wir haben diesen Vers schon zitiert. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Also die Krone des Lebens, das ist das letzte Ziel. Aber hier schon, in dieser Zeit und Welt, verfolgt Gott das Ziel der Bewährung mit seinen Kindern. Das Wort Bewährung bedeutet, dass etwas als echt befunden wird. So wie das Gold in den Schmelzofen hineingeworfen wird und dann werden die Schlacken ausgeschmolzen und das, was echt ist, was wirklich Gold ist, das wird offenbar. Und so soll in unserem Leben das offenbar werden, was wirklich Gold, was wirklich echt ist. Das geschieht in solchen Zeiten der Not, der Anfechtung. Da sollen wir uns bewähren. Es soll sich herausstellen, dass unser Glaubensleben wirklich echt ist. Das ist also das Ziel und das sollen wir erkennen, dass Gott dieses Ziel mit den Anfechtungen verfolgt. Genau das ist gemeint, was Jakobus hier schreibt, indem ihr erkennt, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Also, es gibt bei uns diese Schwachstelle, wie damals offensichtlich auch bei den Christen, dass wir diese Frage nicht mehr stellen. Was sollen wir denn jetzt eigentlich lernen in der Situation? Was uns viel näher liegt, ist, dass wir uns zur Wehr setzen gegen solche Schwierigkeiten, die auf uns zukommen. Wir wollen sie möglichst schnell loswerden. Das ist doch unsere natürliche Art. Das ist auch verständlich. Das ist auch durchaus menschlich. Und verständlich, dass wir uns gegen jede Art von Leiden zur Wehr setzen. Erst mit der Zeit reift in uns das Verlangen zu erkennen, was Gott uns in einer bestimmten Situation zu sagen hat. Dass er uns etwas lehren will. Mit der Zeit begreifen wir das. Ich will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden, so sagt Gott im Blick auf sein Volk Israel. In die Wüste führen, da wo es öde ist und einsam und trostlos ist. Genau da will ich sie hineinführen, sagt der Herr. Um was zu tun? Um freundlich mit ihr zu reden. Herr, worüber willst du mit mir reden? Was habe ich zu lernen? Was willst du mir beibringen? Sind das die Fragen, die uns bewegen in den Anfechtungen? Was hast du mir damit zu sagen? Und stellen wir solche Fragen, da haben wir einen entscheidenden Schritt in unserem Glaubensleben getan. Selbst dann, wenn wir über die Lektion, die wir nach Gottes Willen zu lernen haben, noch im Unklaren sind. Wir wissen nicht immer sofort eine Antwort. Es gibt grobe Antworten, allgemeine Antworten, aber es gibt auch ganz konkrete Antworten im Blick auf eine ganz bestimmte Situation. Da hat Gott mir, da hat Gott dir etwas ganz Bestimmtes zu sagen und das erkennen wir nicht immer sofort. Dazu ist dann viel Gebet nötig, dass wir sagen, Herr, bitte offenbare dich mir, zeige mir, was du mir damit zu sagen hast. Und Gott tut das auch. Gott antwortet auf solch ein Gebet. Das ist also ganz, ganz wichtig. Also nicht die Anfechtung loswerden wollen. Ich sage noch einmal, das ist sehr verständlich. Sondern fragen, Herr, was bezweckst du damit? Was hast du mir damit zu sagen? Bereits der Gedanke daran, dass unser Leiden uns von Gott verordnet ist und dass es darum einen tieferen Sinn hat, das kann uns ein großer Trost sein. Und das ist die Absicht des Jakobus, dass es sogar Freude in uns wecken kann. Die Tatsache zu wissen, die Not, in der ich mich im Augenblick befinde, ist nicht sinnlos. Sondern Gott hat etwas damit vor. Er bezweckt etwas damit in meinem Leben. Er hat mir etwas zu sagen. Ich habe etwas zu lernen. Schon diese Tatsache kann uns nicht nur trösten, sondern auch mit einer gewissen Freude erfüllen. Das ist ja das, was der Mensch ohne Christus gar nicht hat. Wir merken immer wieder auch an solchen Stellen, wie reich wir sind durch den Glauben an Christus. Welch einen Vorzug wir haben als Gemeinde Jesu denen gegenüber, die den Herrn Jesus Christus nicht kennen und diese kostbaren Wahrheiten der Heiligen Schrift nicht kennen und an sich erfahren. Welch einen Vorzug wir haben. Mittendrin im Leiden sind wir bevorzugte Leute. Der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch, schreibt Petrus den Gläubigen. Mitten im Leiden ruht der Geist der Herrlichkeit auf dir. Mitten in der Anfechtung. Du spürst nichts davon, du siehst nichts davon, lauter Elend, lauter Not, welcher Art auch immer. Von Anfechtungen umschlossen, umgeben, von allen Seiten. Und doch, der Geist der Herrlichkeit ruht auf dir. Das ist der Vorzug, den Gemeinde Jesu hat vor der Welt. Unendlich reich sind wir. Wir können immer nur staunen und anbeten darüber. Und darum heißt es hier, aus diesem Grunde heißt es hier, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, rund um Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Jetzt verstehen wir das Wort. Auf diesem Hintergrund, auf dem Hintergrund dessen, was ich versucht habe, in aller Schwachheit, zu erklären, auf diesem Hintergrund verstehen wir diese Worte von der Freude in mancherlei Anfechtungen. Und aus diesem Grunde lautet die Begrüßung in Vers 1 wörtlich Freude zuvor. Das kommt hier bei mir nicht so zum Ausdruck. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung, Gruß zuvor. Da steht im Grundtext das Wort für Freude. Freude zuvor. Normalerweise wurden diese Briefe, die die Apostel geschrieben haben, ein Apostel Petrus, ein Apostel Paulus, hier ist es ja im engeren Sinne kein Apostel gewesen, sondern der älteste Bruder des Herrn. Sie wurden immer wieder so eingeleitet mit Friede zuvor. Das entspräche dem hebräischen Wort Shalom, Friede zuvor. Aber hier heißt es ganz konkret Freude zuvor. Jakobus sieht also die Not und das Elend der leidenden Gemeinde Wie jemand geschrieben hat, die Gläubigen waren in Gefahr, durch das Gefühl der Traurigkeit die stille Ergebung in Gottes Willen sowie das kindliche Vertrauen zu Gottes heilsamen Absichten zu verlieren. Hat er schön zum Ausdruck gebracht. Noch einmal dieser Satz, die Gläubigen waren in Gefahr, durch das Gefühl der Traurigkeit die stille Ergebung in Gottes Willen sowie das kindliche Vertrauen zu Gottes heilsamen Absichten zu verlieren. Und darum will er sie mit diesem Gruß und diesen Worten ermutigen. Ihr Lieben, manche unter uns gehen zurzeit durch schwere Prüfungen, schwere Glaubensprüfungen. Doch wir wollen in allem bedenken, dass solche, die dem Herrn Jesus Christus mit Leib, Seele und Geist angehören, den großen Vorzug haben, dass wir uns in der Hochschule Gottes befinden. Hier lernt man, was man in der Welt nicht lernen kann. Auf keiner Schulbank, auf keiner Akademie. Deshalb ist das so seltsam, dass auch Gläubige das offenbar als besonderes Ziel für ihre Kinder im Visier haben. Dass etwas rein weltlich gesehen Großes aus ihnen wird. Aber das ist nicht das Entscheidende. Gott kann das schenken, ja. Aber das ist nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist, dass wir uns in der Hochschule Gottes befinden und da unsere Lektionen lernen und näher und tiefer hineinkommen in die Gemeinschaft mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Und hier hat man einen Lehrmeister, den die Welt nicht kennt, nämlich den Heiligen Geist, der uns im Blick auf die herrlichen Wahrheiten der Heiligen Schrift tröstet und stärkt. Wir haben einen Lehrmeister, unseren Herrn Jesus Christus, der nicht vom grünen Tisch zu uns redet, sondern der selber in die tiefsten Abgründe der Anfechtungen und des Leides für uns gegangen ist, um uns auf ewig mit seinem teuren Blut zu erlösen und uns mit Gott zu versöhnen. Mitten in den Anfechtungen dürfen wir es wissen, Gott liebt uns, das ist das Allerwichtigste, und das hat er bewiesen am Kreuz auf Golgatha, in der Hingabe seines Sohnes. Gott liebt uns und er begleitet uns auch in den dunklen Tälern. Lass mich damit abschließen, dass es im Psalm 23, Vers 4 heißt, und ob ich schon wanderte, ruhiger, fester, steter Schritt, das Wandern, und ob ich schon wanderte im dunklen Tal, im Tal der Todesschatten, im dunklen, finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Da wird es ganz persönlich, ja, im finsteren Tal wird es ganz persönlich. Vorher heißt es immer wieder, er, mein guter Hirte. Aber hier wechselt der Psalmist, David ist es, zum vertrauten Du. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und darum, meine lieben Brüder und die Schwestern sind da eingeschlossen, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Amen.